Hallihallo zum Resilienz-Podcast in der Reihe Mach dich unkaputtbar. Mein Name ist Jojo Schweizer und ich darf Sie und euch heute wieder durch diese Stunde führen. Eine Stunde mit der Überschrift Akzeptieren heißt nicht resignieren. Und was hat Ärger im Beruf mit meinen eigenen Werten zu tun? Mein heutiger Gast ist Yvonne Müller. Sie ist Diplom-Sozialökonomin mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Betriebssoziologie. Sie ist systemische New Work Coachin und unterstützt viele Führungskräfte mit ihrem Know-how als Organisations- und Personalentwicklerin. Das alles nach dem Motto, wo die Wertschätzung fehlt, geht die Wertschöpfung verloren. Den Podcast haben wir im Vorfeld zum passenden Webinar aufgezeichnet. Frau Müller bezieht sich zweimal darauf. Gehen wir direkt rein ins Szenario. Der Kollege oder Chef raubt uns den letzten Nerv mit seinem Verhalten. Wir ärgern uns über den anderen und das kostet Zeit, Lebenszeit und vor allem auch ganz schön viel Lebensenergie. Aber Mitmenschen kann man nun mal nicht ändern. Darüber sprechen wir jetzt mit Yvonne Müller. Hallo Yvonne.
Ja, hallo Jojo. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Wir haben ein Wort, das in aller Munde ist, New Work, die moderne Arbeitswelt. Die ist allerdings nicht immer so das Beste für uns und vor allem für unsere Resilienz. Und genau darüber sprechen wir heute. Und wir gehen gleich ins Eingemachte. Welche Herausforderungen, Probleme gibt es und wie wirkt sich denn das auf unsere psychische Gesundheit aus? Kannst du uns da so einen kurzen Ausblick geben, was wir heute alles im Podcast erörtern?
Ja, genau. Also den Begriff VUCA World haben vielleicht schon manche mitbekommen. In unserer Welt, spätestens seit Corona oder in Corona, es ist nicht mehr alles so berechenbar. Es wird alles schneller. Viele Aussagen werden unklarer, uneindeutiger. Und das sind wir tatsächlich nicht gewohnt. Ganz besonders wir hier in Deutschland, in unserer Kultur, war ja alles irgendwie sehr geordnet, ne? Wir mussten uns nicht groß auf neue Veränderungen einstellen und plötzlich war alles neu. Und das ist letztendlich ein Training, was wir heute brauchen, ein Stück weit flexibler auf bestimmte Situationen zu reagieren. Das heißt nicht, dass wir es uns jetzt alles schönreden müssen, aber, und das ist ja der Aspekt der Akzeptanz, ich habe immer viele gehört, die sagen, ach nee, ich hätte es gerne anders. Also haben sich sozusagen mit der Realität, haben gestritten mit der Realität. Und das macht natürlich, wenn ich dann irgendwann mal mich extrem gedanklich da so rein denke, komme ich in einen Groll an. Und dann werde ich mich natürlich auch nicht auf die Neuerungen, auf Veränderungen, die auch in der Arbeitswelt passieren, mich nicht groß drauf einlassen, sondern ich bin dann immer gedanklich in diesem Problemraum. Und um mich zu verändern, muss ich aber in den Lösungsraum gehen. Und das ist letztendlich eine innere Haltung, was ganz viel mit Resilienz zu tun hat. Also ein Stück weit Gedankenkontrolle. Wie denke ich jetzt gerade im Moment? Bin ich im Groll und kämpfe gegen das, was mir jetzt hier gerade begegnet? Oder gehe ich in die Aktion und ich versuche, etwas zu verändern? Ich glaube, das ist das Wesentlichste. Wir dürfen flexibler werden. Deshalb ja auch immer gerne dieses Bild von dem Bambus, wenn es um Resilienz geht. Was passiert mit dem Bambus, wenn der im Wind ist? Der wird hin und her geschüttelt, ja? Aber er bricht nicht, sondern nach dem Sturm richtet er sich wieder auf. Und genau dieses Bild möchte ich gerne auch den Zuhörern mitgeben. Das macht einen resilienten Menschen aus als Bild.
Das ist ein schönes Bild. Das gefällt mir. Die Palme, ja, die richtet sich tatsächlich wieder auf. Und dann steht sie wieder wie eine Eins da, auch wenn sie sehr gebeugt war vorher, ne?
Genau, ganz genau.
Ja, dieses Gebeugtsein, ich glaube, das kennt jeder, wenn er auf der Arbeit ist. Ein Kollege sagt irgendwas oder der Chef kommt rein und man denkt sich schon von vornherein, oh mein Gott, oh komm, lass es einfach. Das bringt einen so richtig auf die Palme, man kann dann auch nicht mehr wirklich klar denken und ist wirklich ja gebeugt und im Ärger. Was hat das mit meiner Resilienz zu tun? Ich bin da nicht in meiner Resilienz, oder?
Die Frage ist, was passiert jetzt gerade mit meinen Gedanken, wenn der die mich so antriggert mit einem Fehler, was jetzt dann gerade vielleicht auf mich einprasselt, was er oder sie zu mir sagt. Ja, da beginnen ja letztendlich die Emotionen. Also wir haben immer erstmal Gedanken, dann kommt eine Reaktion, Wut, Ärger und so weiter. Ja, und dann gehen wir in die Handlung. Und genau das zu unterbrechen und mal genauer hinzuschauen, was denke ich denn jetzt gerade darüber? Ja, und was man natürlich auch sagen muss, Ärger ist ja eine Basisemotion, also Wut dahinter ist eine Basisemotion. Und die sagt ja etwas darüber aus, welches Bedürfnis gerade bei mir ja nicht befriedigt wurde. Ja, also ich nehme mal so diese klassische Situation, die unabgewaschene Tasse in der Spüle, ja, mal im beruflichen Rahmen. Was ich da auch schon immer von Führungskräften Dramen gehört habe oder auch von, ne, in Teams und so weiter. Welches Bedürfnis, denkst du, steckt denn dahinter, wenn sich jemand da immens darüber aufregt und sich eigentlich gar nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren kann, gar nicht mehr leistungsfähig, weil er sie sich nur noch über diese Personen oder diese Person aufregt, die immer wieder alles da in der Spüle lassen? Was denkst du? Was ist da bei mir im Moment gerade nicht befriedigt?
Vielleicht eine gewisse, ja, eine Kontrolle ist es nicht, ne?
Nee.
Derjenige, der will, dass du aufräumst, aber wahrscheinlich hat es gar nichts mit dem Aufräumen zu tun, sondern dass du vielleicht eigenständig etwas tust, was er von dir denkt, dass du eigentlich eigenständig tun solltest, ohne dass er sagt.
Genau, also im Prinzip ist ja für mich wichtig Ordnung und Sauberkeit. Ja. Das ist ja ein Wert, ne? Ja. Ne, da will ich ja auch gar nicht jemanden abreden, zu sagen, dass es kein Wert ist. Aber genau das ist es. Ich habe dann innerlich die Erwartungshaltung, die anderen müssen das doch auch sehen. Und denen muss es doch genauso wichtig sein. Ja? Und was ich auch häufig höre, das macht man doch so, Frau Müller. Das ist doch Anstand. Ja. So, und ich will um Gottes Willen auch gar nicht sagen, ich bin selbst eine sehr ordentliche, hab's gerne sauber und aufgeräumt. Das Problem ist einfach nur, die Dosis macht das Gift. Wenn ich jetzt mich komplett da so reinschunke nach unten, ja, also es gibt ja dann diese inneren Dialoge, ne? Dieses Grübeln, und das ist ein destruktiver Gedankenkreislauf, und dementsprechend geht das natürlich nachher, alles was ich denke, nachher auch in mein Verhalten rein. Das heißt, ich werde die Person schneiden, ich werde sie von der Seite her anpöbeln, und diese gute Frau weiß gar nicht, warum denn jetzt so diese Reaktion ist. Und das ist auch etwas, was ich auch sehr, sehr häufig immer feststelle in Teams. Wir haben nicht gelernt, genau das, was wir gerade durchgespielt haben, mal zu überprüfen.
Warum ist das so?
Jetzt,
ne?
Was denkst du denn? Was müsste denn jetzt diese Person tun, die merkt, ich bin da in einem Groll über die Kollegin oder dass der Chef das und das zu mir gesagt hat? Was wäre denn, was würde jetzt ein resilienter Mensch tun?
Also ich würde tatsächlich einfach überlegen, warum? Was mich triggert, was mich ärgert. Und was ich immer versuche, ist, ich spreche dann denjenigen direkt drauf an und sage, du, mich ärgert es tierisch, dass das und das passiert ist. Ich muss gerade sagen, das ist gar nicht in der Arbeitswelt bei mir, sondern mit meinem Mann. Der sieht es einfach nicht. Der sieht es nicht, dass eine Toilette geputzt werden muss oder dass die Bartstoppeln unter dem Waschbecken im Bad liegen.
Genau.
Ich sehe es, ich kriege die Krise. Ich stehe dann da, ich kriege die Krise und denke mir, das kann doch nicht wahr sein, dass du es nicht siehst. Und ich habe mich wirklich sehr lange darüber aufgeregt und merke dann so im Laufe des Tages, dass ich ihn anpöbel, ja?
Ja,
genau. Er kommt dann heim und dann sagt er, na, wie geht's dir? Ja, natürlich geht's mir gut. Ne? So.
Genau. Und du wartest eigentlich nur, wann du ihm nochmal so richtig die verbale Keule überziehen kannst.
Genau. Und da habe ich aber dann irgendwann mich so über mich selber geärgert, weil ich gedacht habe, also irgendwie ist es ja doof, warum renne ich mit so einem Groll rum? Und was ich jetzt mache, ich spreche ihn direkt an und sage, du, mich ärgert das, dass da unten die Bartstoppeln sind. Ich weiß, du siehst es nicht, bitte räume sie auf.
Und wie reagiert er jetzt darauf?
Tatsächlich freut er sich, weil ich es ihm direkt sage, weil er sagt, ich sehe es nicht.
Ah, siehst du? Und genau das ist es letztendlich, wo ich auch genau in Teams arbeite oder auch mit Führungskräften. Und es ist immer wieder erschreckend, dass wir selbst, wenn wir, ne, du hast ihm ja praktisch ein Feedback gegeben darüber, wie es dir damit geht. Nichts anderes ist ja eigentlich die 3W-Formel, ne, Feedback geben, was habe ich wahrgenommen, was wünsche ich mir und so weiter. Wie wenig wir da trainiert sind, ja. Und das ist natürlich auch eine Aufforderung, tatsächlich über den Schatten zu springen und zu sagen, okay, er, sie sieht es nicht. Ich kann mir das noch so sehr wünschen, aber Gedanken lesen kann er eben nun mal, also nicht, also muss ich den Mund aufmachen. Und da kommt noch ein sehr häufig eine Situation, die ich in Teams erlebe, dass sie dann sagen, nach der Übung, na Frau Müller, also das ist ja so weichgespült. Ne? Also ich muss dem doch mal ganz klar sagen. Ne? Aha, so. Ja. Und dann sage ich, okay, was denken Sie, wenn Sie ihm das so ganz klar sagen, meistens kommen ja dann Vorwürfe, ne? So, ja. Also Verletzung, du siehst mich nicht und du missachtest und so weiter. Dann sagen, was denken Sie, ne, welche Erfolge haben Sie denn damit erzielt? Und dann gucken die mich an, na, und ich weiß ganz genau, natürlich, es ist nicht angekommen, weil wenn ich natürlich mit der verbalen Keule komme, dann wird der andere mich natürlich schön eiskalt im Regen stehen lassen und natürlich zurückpöbeln. Und dann haben wir schön das Ping-Pong-Spiel und wir haben den tollsten Konflikt im Team und keiner konzentriert sich mehr effektiv auf die Arbeit. Ja? Und mir geht's auch nicht gut. Mir hängt dieser ganze Ärger im Bauch. Also ganz klar, erste Regel ist genau so, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ich muss mal genau überlegen, wie könnte es denn eigentlich mein Partner oder meine Kollegin annehmen?
Ja? So. Also die persönlichen Werte sind quasi wahnsinnig wichtig, ob das jetzt im Arbeitsleben ist oder auch zu Hause und die auch zu kennen, was ist mir persönlich wichtig? Und meine Reaktion auf den anderen hängt einfach nur mit meinen persönlichen Werten zusammen.
Korrekt, weil Werte, und ne, wir wollen ja jetzt kein philosophisches Gespräch hier führen, deshalb mache ich es mal ganz platt. Ja. Werte sind das, was uns etwas wert ist. Nur dann triggert es uns an, wenn genau dieser Wert, wohinter ja Bedürfnisse stecken, ja, also ich hätte gerne hier Ordnung, ne, wenn die erfüllt sind und sonst kommt genau eben halt diese Reaktion und Werte sind ja ein Basisgerüst, ne, für Überzeugungen, die wir im Leben haben, so wie das die Welt funktioniert, das ist sozusagen unser Raster und das prägt natürlich letztendlich unsere Denkweise und natürlich auch das Handeln. Und jetzt ist dann die Frage, was denkst du denn, woher kommen denn diese Werte? Kommen die einfach runtergefallen, wenn wir 18 sind und dann haben wir die, oder?
Na, das ist Prägung, oder? Und was man gelernt hat in der Kindheit, in der Jugend und was man vielleicht auch später erfahren hat. Und dann baut man sich so seine Werte zusammen. So würde ich jetzt sagen.
Genau, ganz genau. Also wir ziehen sie wirklich in der Muttermilch auf. Und das passiert nicht erst im Kindergarten, sondern das passiert eigentlich schon, wenn wir heute die ganzen Forschungen dazu, Neurowissenschaften, das passiert schon, während wir im Bauch von unserer Mutter sind. Wir bekommen da schon mit, wie gehen die denn miteinander um und so weiter. Wird da laut gesprochen? Wird da viel über Kritik? Wird da viel gestritten? Ja, und so kommen wir praktisch schon mit diesen Überzeugungen auf die Welt. Ja, und das wird dann nachher noch natürlich gefüttert mit den Regeln und so weiter und so fort. Und das ist natürlich alles ganz, ganz wichtig. Aber die wenigsten, gerade wenn ich so in Coachings bin, wissen über ihre Werte Bescheid. Ja. Was ist mir wirklich wichtig und warum genau? Und da kommt sehr häufig dieses Aha-Erlebnis. Aha, also mir ist wichtig das Und deshalb triggert der Kollege mich an, eben halt sich nicht an den Abgabetermin hält, die Tasse und so weiter oder auch was ganz Klassisches. Ne? Also ich mache immer mehr als die andere, die geht ja immer pünktlich, ja, und ich mache aber immer noch die Arbeit, die denn da so liegen geblieben ist. Mhm. Also dieses Gerechtigkeitsgefühl empfinden wird dann da angetriggert. Ja, und letztendlich muss ich das natürlich ansprechen. Und ich muss auch immer sagen, wenn ich Menschen in Coaching habe, die schon so ein bisschen eine Ahnung haben über, was ist mir etwas wert? Ja, was will ich denn in meinem Leben? Dann kommen die auch schneller dahin, auch das dem Gegenüber zu sagen, du, mir ist es wichtig, ich brauche das, weil ich bin ein strukturierter Mensch, also ich möchte dich bitten, wenn wir einen Termin abgemacht haben, dass du mir diese Zuarbeit bis dann und dann zuschickst, ja, dann will ich mich auch gerne drauf verlassen, weißt du, das ist mir wichtig und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir das so rüber geben, kann der andere auch genau verstehen und den Gefallen uns auch tun und sagen, Mensch, du hast ja recht, ich versuch's. Und dann läuft es schon mal im Team ganz anders.
Aber wie kann ich denn, oder vielleicht hast du da einen Tipp, du hast ja auch gerade gesagt, wenn jemand kommt, der das schon ein bisschen so über sich nachgedacht hat oder seine Werte selber versteht, ja, aber viele wissen ihre eigenen Werte nicht oder wissen auch nicht, wie gehe ich denn ran? Wie kann ich mein eigenes Wertesystem kennenlernen? So dass ich sage, ah, hallo, jetzt weiß ich warum, aber wie funktioniert das?
Genau. Also auf jeden Fall ins Webinar kommen am 19.06. Und wer das aber verpasst hat, es gibt eine sehr, sehr schöne Übung. Zum Glück haben wir Herr und Frau Google. Das heißt, wenn ich da einfach mal Werte liste und dann den Lebensbereich eingebe, also Werte liste Beziehung oder Werte liste Beruf oder Job oder was auch immer, ne, so den Lebensbereich, wo ich gerade so gedanklich mit mir unterwegs bin, dann kann ich mir die einfach mal runterladen, ausdrucken und dann schweife ich mit meinem Blick darüber, also ich lese quer, wie man so immer so schön sagt, und kreuze einfach mal die 5 Begriffe an, die mich anspringen. Mhm. Ja, also nicht zerreden, sondern wirklich mal intuitiv auf diese Liste schauen und sagen, was springt mich da jetzt gerade an? Und die 5 wichtigsten mal anmarkern, umkringeln. Mhm. Ja, so. Viele sagen, oh, Formel mit 5, das überfordert mich. Dann sage ich immer, okay, dann macht mal 10. Ne? Also wenn ihr da eine Liste von 25, 50 habt, dann nehmt mal 10. Und diese 10 schaut nochmal an mit einem anderen Blick. Und was wären es denn von den 10? Und dass man auf 5 kommt. Und dann geht man mal, das ist so ein Begriff, den ich immer gerne noch nehme, dann geht mal schwanger mit dem. Also habt es immer mal wieder im Alltag und beobachtet euch mal und geht auch gerne mal in Diskussion mit anderen, mit der Freundin, mit dem Partner, mit dem eigenen Kind und so weiter. Und macht's einfach mal auf, ne? Und sagt, Mensch, guck mal, das ist klar, ne? Jetzt sehe ich es hier schriftlich und genau das ist es, was ich brauche. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das natürlich auch viel besser nach außen hin kommunizieren. Und ich habe dann sozusagen eine Gebrauchsanweisung, eine Betriebsanweisung für mich.
Schön.
Und ich mache das auch öfters mal in Teams, ne, die dann so in diesen Generationenkonflikten drin hängen, dass die sich dann mal wirklich austauschen, so, was ist mir eben halt wichtig, wo haben wir Gemeinsamkeiten und wo war ich überhaupt gar nicht im Bild, dass dir das wichtig ist, ja, so. Und dann kommen die ins Gespräch und das ist so toll, wie die nachher rauslaufen, weil die haben nämlich dann Gebrauchsanweisungen für sich. Mhm. Ja? Und das wissen, genau.
Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ich wollte nur, das heißt also schon bei Generationen, da ist schon, das sind andere Werte. Ne? Also wenn da 20 Jahre dazwischen liegen, das sieht man schon ganz deutlich, oder?
Ja. Also das so, ne, Generationen, wenn man jetzt mal so, ne, von den Babyboomern und jetzt Generation X, wo ich denn dazugehöre, ich bin ja noch mit so ganz typischen Sätzen aufgewachsen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Zuerst die Arbeit,
dann das Vergnügen.
Aha, ne? Also, ne, wenn man da mal genauer hinschaut, was sind denn da für typische Sätze gefallen in meiner Erziehung? Ja? Und natürlich, klar, da waren so diese klassischen preußischen Werte, Ordnung, Sauberkeit, pünktlich. Ja? Aber auch so ein bisschen, was ich auch immer so von diesen älteren eingesessenen Teams, ich überspitze es jetzt mal, so dieses zu Tode schuften. Ne? Mhm, also, wenn wir uns das erlaubt hätten, ja, Punkt, Punkt, Punkt.
Die Work-Life-Balance.
Ja, ne, so. Also, wenn wir uns das erlaubt hätten, mhm. Ja. Aber der Witz ist ja, die kommen ja oftmals in die Seminaren und sagen, Frau Müller, ich würde gerne mehr Gelassenheit. Ich würde gerne mehr, Punkt, Punkt, Punkt. Also, mal ganz hart gesagt, die neiden es, genau das, was jetzt die Generation Y und Z lebt. Aber sie sind mit anderen Werten aufgewachsen.
Anders geprägt worden, ne?
Genau. Ja. Und letztendlich haben sie aber ein Stück weit Neid, auch genau das ein Stück weit mehr zu leben. Und was ist jetzt bei der neueren Generation? Die wollen Spaß haben, die wollen was erleben, die wollen andere Kultur sehen, die wollen reisen. Und das sind oftmals genau die Sachen, die auch die Generation X haben will. Mhm, ja, ich will auch raus, ich will auch hier aus meinem, ne, so, was ist, kleinen Raum hier mal raus und was erleben. Also das heißt, es gibt auch immer Gemeinsamkeiten, nur ich darf es nicht bewerten.
Ja, ne? Die neiden das quasi, und durch diesen Neid entsteht dann das, dass sie rumbroddeln und halt quasi sauer sind auf denjenigen und den dann wieder angehen, oder?
Der sich das erlaubt. Ja, und das ist genau das, was wir in der schönen Monsterübung, die ich ja so liebe, am Mittwoch mache. Da leite ich ja die Zuhörer durch diesen Prozess durch dieses Aha-Erlebnis, dass manche gar nicht so weit voneinander weg sind, nur wir bewerten das. Also bewerten heißt ja, es ist eine Abwertung. Ja, ihr denkt ja nur an das schöne Leben und Arbeit ist ja gar nicht wichtig und wir müssen dann die Arbeit für euch machen. Ne? Und dann ist man genau in diesem Konfliktknäuel. Und letztendlich muss das gar nicht sein, wenn ich mich mal wirklich da reinbegebe und sage, hey Mensch, die leben ja etwas. Und vielleicht erlaube ich es mir mal, auch in 3% ein bisschen mehr auch mal so zu leben. Und dann muss ich es nicht mehr bewerten und abwerten. Und ja, genau. Und dann kommt so ein bisschen wieder Friede rein.
Heißt gnadenlos ehrlich mit sich selber sein, oder?
Ja, und lernen, die inneren Dialoge mal präsent zu machen, mal aufzuschreiben. Was denke ich denn da? Weil wir sind unseren Gedanken und diesen Grübelprozessen überhaupt gar nicht bewusst. Es denkt mit uns, aber wir denken nicht bewusst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was wir lernen dürfen, mal bewusst unseren inneren Dialoge, die leider zum ganz großen Teil uns nicht gut tun. Also das ist auch tatsächlich nachgewiesen, dass wir ganz, ganz viele Gedanken haben, die uns eher runterdrücken, unser Selbstwert runterdrücken, uns selbst klein und schlecht machen. Naja, und wenn wir so ein Selbstbild haben, dann gehen wir nicht gut mit den anderen um. Mhm. Ja.
Interessant, ja, ich denke gerade. Es denkt in mir.
Bewusst.
Genau. Pass auf, also wir hatten ja gerade jetzt schon, also so Werte, die im Berufsleben ganz häufig zu Konflikten führen, es sind quasi diese Generationswerte, dass halt die einen das anders geprägt wurden oder das anders gelernt haben und die Werte anders sind als bei den Jüngeren. Was gibt es noch so bestimmte Werte, die immer zu Konflikten führen, wo du sagst, da kann man auf jeden Fall mal hingucken?
Naja, eigentlich habe ich es schon gesagt, ne? Also dieses, man muss immer schauen, welche Generation, wie ist die Generation geprägt. Die haben natürlich dann genau dieses, so muss es sein. Und wenn, die reden ja auch sehr häufig von Werteverfall, dann sage ich immer, stoppen, ja, Moment mal, Werteverfall, die Jungen haben auch Werte.
Aber ganz anders.
Aber eben halt anders, ja. Und dann kommt sehr häufig dieser Satz, ne, also das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht verstehen. Und das ist genau aber dieser blockierende Gedanke, und das stimmt auch, was ich nicht sehen kann, das will ich vielleicht auch gar nicht sehen.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr junge Firma habe, wo wirklich nur junge Menschen drin sitzen, ja, also wir haben jetzt mal keinen Generationenkonflikt. Welche, oder gibt es da irgendwie so drei Werte, wo du sagst, die führen auf jeden Fall zum Konflikt, immer.
Du meinst jetzt bei, wenn sich sozusagen Generation Y die ganze Zeit begegnet.
Genau, gibt es dann sowas, zum Beispiel Ordnung und Sauberkeit führt immer irgendwo zum Konflikt, wenn man sich dessen nicht bewusst ist?
Ja, da würde ich eher sagen, das sind genau die Herausforderungen, wenn dann sozusagen eine Generation, die merken dann, also gerade wenn wir jetzt auf New Work nochmal so zurückgehen, ja. Ne, da geht ja sehr viel weniger von oben, also top down, sondern das Team soll ja selbst ermächtigt werden, Entscheidungen zu treffen, sich selbst zu ordnen, Absprachen zu treffen, Prioritäten zu setzen. Was machen wir zuerst? So, also so klassische Strukturen. Und da merke ich sehr häufig, die haben das noch nicht so richtig drauf, wie sie sich, ne? Selbst eine Organisation und so weiter, da sind sie so ein bisschen lost in space und bräuchten eigentlich dann genau von der anderen Generation so mal ein bisschen mehr Struktur und Ordnung. Also das sind, glaube ich, eher so die Herausforderungen, die gerade jüngere Teams haben, weil sie es nicht so richtig gelernt haben, auch wirklich eine Entscheidung zu treffen. Ja.
Okay. Das heißt, um auf die Verhaltensweisen zurückzukommen, wir akzeptieren uns, aber wir dürfen nicht resignieren, sondern wir akzeptieren uns und arbeiten einfach daran.
Ja, wir kommen auf jeden Fall in den Austausch. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und manchmal braucht es eben einen Blick von außen. Und das ist ja dann eben halt mein Job, mal so von außen Inputs reinzugeben, Impulse reinzugeben, dass einfach diese verfahrene Situation, jeder kämpft gegen jeden und guckt eigentlich nur, was hat der andere jetzt falsch gemacht, so ne Controlletti-Blick, einfach mal wieder zu sagen, schaut mal, jeder hat Werte und das möchte ich jetzt aber auch sagen. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass jüngere Generationen nicht auch sich aufopfernd in der Arbeit gibt. Nur sie wollen sinnerfüllte Arbeit. Sie wollen eben halt nicht die Hälfte bürokratische Listen schreiben oder eben halt, wenn sie das machen müssen, eben halt schneller mit der Hilfe von digitalen Lösungen. Und da hängen eben halt viele noch drin, die sagen, nein, also das muss jetzt sein, die Dokumentation muss jetzt so laufen. Und da auch mal das Anklopfen hören, diese Weigerung, ne, von den Mitarbeitern, nee, ne, also ich sehe das jetzt eigentlich nicht als richtig, als sinnvoll an, mal für voll zu nehmen und sagen, ja, stimmt ja eigentlich, da könnten wir uns doch eigentlich auch mal digital, ne, weiterentwickeln, wie man heute vielleicht einfacher eine Dokumentation schreibt. Ja, also das möchte ich nochmal sagen. Nicht, dass jetzt irgendwie gefühlt jetzt mit auf Tomaten geschmissen wird mit, auf mich, ja, sondern es geht darum, auch wirklich die jüngere Generation dahin zu bringen, dass sie sagen, yes, und genau dafür lohnt es, mich einzusetzen, und dafür mache ich auch gerne mal 1-2 Überstunden, weil ich weiß, wofür. Ne, also die soziale Gerechtigkeit ist für die auch wichtig, aber sie wollen eben halt auch gehört werden.
Jetzt ist es ja so, also du hast jetzt sehr viel gesprochen von, wir arbeiten in Teams. Was ist denn, wenn ich alleine zu dir komme und mein Team zum Beispiel keine Lust hat, dran zu arbeiten? Und ich kann ja deren Verhalten nicht ändern, wenn die nicht selber wollen. Ja? Mhm. Wo kann ich denn jetzt anfangen? Also wo kann ich was ändern? Wo kann ich ansetzen, damit es vielleicht für mich besser wird?
Also letztendlich auch ein Stück weit dort, wo wir vorhin angesessen haben. Ich muss mir erstmal selbst über mein Wertesystem klar werden. Und wenn ich die Bedienungsanleitung habe, wenn ich weiß, wie ich ticke, dann kann ich natürlich auch, und das ist ja auch das, was ich dann mit Führungskräften ja auch erarbeite, welche Methoden kann ich denn nutzen, um zum Beispiel so einen Teameinstieg zu machen. Ne? Haben eine Teamsitzung, eine Dienstbesprechung. Wie beginne ich das? Also es gibt natürlich sehr schöne Methoden, um da letztendlich das, was mir bewusst wurde, auch in das Team reinzugeben. Das ist natürlich nicht eine Sache von jetzt auf nachher, sondern das ist ein Prozess. Hm. Aber ich erlebe Führungskräfte, die sich darauf einlassen und sagen, ich nehme auch Verantwortung dafür. Zum Beispiel, wenn es immer diesen Konflikt mit die unabgewaschene Tasse, ne? Aha, vielleicht braucht es Regeln. Vielleicht müssen wir da noch mal drüber schauen. Vielleicht habe ich die irgendwann mal erzählt vor einem Jahr. Jetzt sind aber 3 neue Teammitglieder dazugekommen. Das Onboarding war nicht vielleicht so das Gelbe vom Ei.
Und die anderen, ja, haben's
also
vergessen.
Die Kultur ist vielleicht nicht so. Ja. Ne? Und jetzt gehe ich noch mal rein und sage, okay, wie wollen wir hier miteinander arbeiten? Ja. Welche Regeln wollen wir uns geben? Mhm. Welches kleine Grundgesetz? Und das ist eigentlich so, wo dann doch ganz viel in Gang kommt, wo viele Führungskräfte zurückkommen und sagen, Mensch, Frau Müller, ich habe jetzt wirklich mal dieses Feedback, also ein Kritikgespräch mit diesem Feedback da gegeben und ich habe keine Widerrede bekommen. Können Sie sich das vorstellen? Ja, so, es gab keine Ausreden. Ja, ne? Also ich muss dann auch ins Tun kommen. Ich muss dann auch wirklich das mal in mein Verhalten reingeben und mal gucken, wie dann die Reaktion
ist. Was ist aber, wenn ich jetzt keine Führungskraft bin? Ich bin so ein kleines Rädchen im Büro, ja?
Genau gleich. Kann ich genau gleich machen.
Aber ich kann ja jetzt nicht das Meeting anfangen und dann sagen, wir müssen jetzt Regeln für die Kaffeetasse erstellen.
Nee, aber ich kann eine Störung anmelden, ne, im Team. Also statt es in mich reinzufressen und dann die Kollegin zu mobben vielleicht sogar, ne, auszugrenzen und die anderen da auch irgendwie mit reinzuziehen. Du, guck mal, das ist doch immer die und so. Einfach mal auch diese Störung. Natürlich in erster Linie wäre es natürlich super, wenn ich so wie du, Jojo, vorhin gesagt hast, ey, ich springe über meinen Schatten und ich gehe jetzt einfach mal im Vier-Augen-Gespräch in einer ruhigen Minute mal zu der Kollegin und sage, du, ich habe das und das beobachtet, das triggert bei mir das und das an. Ich würde mir wünschen, dass, also ne, genau das Feedback geben und dann, wie gesagt, wenn ich nicht die verbale Keule raushole und mit Du-Botschaften komme, ja,
du musst,
ne? Vorwürfe, dann kommt auch meistens ein Verständnis zurück. Und erst dann, wenn ich merke, da kommt überhaupt gar nichts und ich habe es wirklich qualitativ gut gemacht, ne, mein Feedback, dann sollte ich doch mal zur Leitung gehen und erstmal im Vier-Augen-Gespräch und sagen, Mensch, ich merke, da reißt gerade bei uns etwas ein. Ich merke, das kommt nicht gerade gut. Ne, wir beschäftigen uns dann mehr mit unseren Konflikten, als dass wir uns eben auf den Patienten, auf den Kunden, wie auch immer, konzentrieren. Könnten wir da nicht nochmal, ich brauche Ihre Hilfe, dass wir das nochmal klären.
Hilft ja,
das
dann
wäre
auch
eigentlich so dieser Weg. Erstmal selbst Verantwortung übernehmen für meine Gefühle, für meine Gedanken, die auszudrücken. Wenn er sie nicht reagiert, abblitzen lässt, dann im Vier-Augen-Gespräch mit der Leitung und um Regeln, Unterstützung, Klärung bitten.
Und dann hilft es wahrscheinlich auch, wenn man in diesem Vier-Auge-Gespräch mit der Leitung ist, nicht zu sagen, also mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, sondern einfach auch wirklich zu sagen, für mich ist es so und so und ich fühle es so und so, dass man quasi auch erklärt, warum das so ist, oder?
Ganz genau, ne? Also auch die Auswirkung, ja, weil ja, Konflikte, da sind ja nicht nur die zwei, die sich ineinander verzahnt haben, verhakt haben, sondern das Team, die anderen Kollegen kriegen das ja auch mit, diese dicke Luft, die da ist. Mhm. Ja. Und ne, da gibt's auch wahnsinnig viele Statistiken, wie viel es ein Unternehmen kostet, wenn das nicht aufgelöst wird, dieser Konflikt. Also ein Chef sollte alleine schon aus Interesse der Produktivität, der Außenwirkung, ja, des Betriebes, sich, sagen wir, dafür ein Stück weit verantwortlich fühlen, das einfach mal aufs Tablett zu bringen. Natürlich jetzt nicht, ne, mit dem gehobenen Zeigefinger, also ich will jetzt nicht, dass ihr, ne? Also auch das muss ich ein Stück weit ja trainieren, wie ich das dann anspreche, dass sich das einfach auch wieder kletten kann. Und ich muss nicht zwingenderweise einen Namen sagen, ne, die dann schon wieder die Tasse oder dies oder jenes gemacht hat, sondern ich kann ja dann sagen, Mensch, ich merke, das reißt gerade bei uns ein. Ich bin jetzt gefühlt die Einzige, die jetzt hier noch am Abend diese 5, 6, 7 Tassen abwäscht oder in die Spüle. Und ich merke, mir geht's damit echt nicht gut. Und ich hätte gerne, dass wir das nochmal klären, dass jeder ein Stück weit die Verantwortung für seine Tasse selbst übernimmt. Oder man macht eine Regel, das ist ich, einmal in der Woche ist die dran und in der nächsten Woche ist die dran und in der nächsten Woche die. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, auf die sich dann das Team einigen kann.
Also das heißt, Situationen entschärfen, wenn ich mich so wirklich ärgere und nicht aus der Haut fahren will, ist wirklich bewusst werden, warum und dann darüber reden, oder?
Korrekt, genau. Ne? Also man kann ja auch sagen, was kann ich im Außen verändern? Ne? Also im Außen, ich bitte wirklich darum, dass sich die anderen auch daran halten, an Regeln. Und auf der anderen Seite genau diese innere Arbeit an mir. Ja, warum ist mir das so wichtig und kann ich vielleicht auch, ne? Also ich gebe auch immer so gerne dieses Beispiel, ne, du bist jetzt so im Groll da drin, würdest du dich an diese Situation, die dich gerade da so geärgert hat, würdest du dich in einem halben Jahr immer noch daran erinnern oder wäre das Pillepalle? Ja, also auch so mal ein bisschen Kosten-Nutzen zu überlegen. Wie viel Lebensenergie gebe ich denn da jetzt gerade so rein? Und ist das wirklich so tragisch? Ja, oder kann ich da auch mal mit dem Augenzwinkern sagen, naja, okay, sie hat es nicht gemacht, so. Aber nicht nur stehen lassen, sondern es gibt immer beide Wege. Ich arbeite in mir mit meinen Themen, aber auch ich muss es nach außen hingeben, wenn sich es eben halt irgendwo nicht, wenn sich sozusagen nicht in die Regeln des Teams dann übertragen lässt, dann brauche ich eben halt die Unterstützung von der Leitung.
Hilft es auch? Also das habe ich tatsächlich gemacht mit meinem Mann. Mein armer Mann. Ich habe mir tatsächlich, also ich habe es nicht Werte genannt, weil das wusste ich damals noch nicht. Ich habe mir überlegt, warum macht er das? Also quasi jetzt aus heutigem Kontext, was sind seine Werte? Die habe ich mir jetzt so für ihn überlegt. Ich hoffe, das hat so gestimmt. Und dann habe ich halt einfach geschaut und jetzt weiß ich, warum er so handelt, weil das seine Werte sind. Für ihn ist das und das und das wichtig und deswegen handelt er so. Und dann war es für mich einfacher, manche Sachen zu akzeptieren Weil ich wusste, das ist ihm einfach so wichtig, weil das seine Werte sind. Und dann war es für mich auch okay. Und dann kann ich auch sagen, ich empfinde es nicht so, aber ich kann drüber hinweg gucken. Das ist aber, glaube ich, im Berufsleben kann man das auch so machen, oder?
Absolut, absolut. Ne? Also das ist ja sehr empathisch, was du getan hast. Ne? Professionelle Empathie heißt ja, ich versetze mich auch mal in den anderen, warum er dies oder jenes tut. Und dann muss ich aber auch aufpassen, da höre ich ja sehr, sehr häufig dann ne, die Antwort, ja, weil die eben halt nicht mit Sauberkeit und Ordnung aufgewachsen sind. Also was passiert da schon wieder? Ne? Es kommt schon wieder diese Bewertung und schon wieder dieser Groll. Und genau das ist es. Da müssen wir so ein bisschen weggehen, ja, von dieser Bewertung, sondern auch sagen, ja, ich kann dich auch mal sein lassen, aber du pass auf, du kannst jetzt trotzdem nicht nur dein Leben leben. So funktioniert Gesellschaft nicht, so funktioniert Betrieb, Team nicht, sondern jeder muss so ein Stück weit vielleicht auch von seinen Sachen Abschied nehmen. Und wie gesagt, Werte sind nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern Werte verändern sich auch, ja. Je mehr wir mit anderen Menschen zusammenkommen, je mehr wir reisen, andere Kulturen, merken wir plötzlich, dieser pünktliche Bus, der ist eben halt in Griechenland nicht so, wie ich mir das oder es gewohnt ist von Deutschland. Okay, von Bahn jetzt mal abgesehen, das ist ein anderes Thema. Aber genau das ist es, ja. Und wenn ich mich denn da hinstelle und HB-Menschen spiele in Griechenland, ja, und sage, aber da steht doch, der soll um 11.03 Uhr kommen und der kommt jetzt irgendwie nicht, dann kann ich natürlich mich da weiter reinschunken in dieses Negative. Ich werde aber dadurch die Welt und Griechenland mit ihren Bussen nicht verändern. Ja, also auch das, es geht immer, ich sage immer, die Dosis macht das Gift. Ja, es geht sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung, dass ich immer mal gucken muss, wo muss ich vielleicht ein bisschen von meinen Werten abweichen zum Wohle der anderen, des Gemeinsamen. Aber wo ist es mir aber auch ganz wichtig, wo können die anderen vielleicht auch durch meine Werte was verändern, verbessern? Und genau deshalb muss darüber gesprochen werden. Und eben halt immer, die Dosis macht das Gift. Ich darf nicht sagen, meine Werte sind das Nonplusultra. Ich darf mich da auch weiterentwickeln, auch wenn ich Generation X bin. Und das kann Generation Y und Z auch gerne.
Ne? Es muss ja nicht alles bleiben, wie es ist. Zu Griechenland fällt mir noch ein, how to be gelassen oder how to learn gelassen. Und das sind wir ja wieder bei der Resilienz eigentlich, oder? Das ist ja Resilienz.
Akzeptanz, genau, da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Akzeptieren, was ich nicht verändern kann. Ja,
ja. Ne? Also das
nicht
ist tatsächlich,
schlucken und daran ne, so.
Ich sage immer, ich verschwende meinen Atem nicht an Dinge, die ich nicht ändern kann, sondern dann muss man halt den Raum wechseln oder etwas an der Situation ändern. Korrekt. Oder es ist so, wie es ist, ne?
Ganz genau. Ne? Und wichtig ist aber eben, und viele verwechseln Akzeptanz durch Resignation. Und Resignation ist ja, es ist noch nicht durch meinen Filter gelaufen, das, was du jetzt gerade sagen, durch diese Analyse. Ja? Also Lösungsraum, ne? Also ich kühle mich erstmal ab, Emotionen gehen runter, nur dann kann ich in den Lösungsraum gehen und sagen, okay, was kann ich denn jetzt daran ändern? Ne? Also kann ich mich jetzt erstmal zurücknehmen oder muss das wirklich mal an Chefe beziehungsweise vorher bitte erstmal an den Kollegen ran? Also ich muss auch abwägen, ist mir das wirklich jetzt so wichtig, dass ich diese Lebenszeit oder ist es Pille-Palle, wo ich mich in 3 Wochen schon gar nicht mehr an die Situation erinnern kann? Und wenn ich dann sage, nein, das ist aber jetzt ganz wichtig, weil Regeln müssen hierher, dann muss ich in die Aktion gehen. Ja, dann muss ich meinen Hintern hochbekommen und muss ordentliches Feedback geben. Und ja, wenn dann eben halt nichts passiert, dann nehme ich etwas an und überlege, welche Handlungsoptionen habe ich jetzt noch? Ja,
was also, sind meine Konsequenzen? Ne?
Ganz genau. Bin ich hier gerade in einem Betrieb gelandet, wo ich mich weiterhin wohlfühlen kann? Oder sind es vielleicht auch Werte, die mir so komplett dagegen Ja, dann darf ich vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich fordere jetzt nicht auf, kündigt überall und woanders ist es besser.
Nee, da sind ganz andere Probleme dann wieder.
Ganz genau. Ne? So, also da heißt es dann auch wieder, wenn ich immer gegen die Mauer laufe mit meinen Werten und immer wieder das durchsetzen will, auf Teufel komm raus, dann ist es vielleicht auch mal Zeit, in ein Coaching zu gehen und mal, genau, zu gucken, wie ich mich verändern kann.
Sich selbst ein bisschen anzugucken, genau. Du sprichst von der 4A-Strategie der Akzeptanz. Kannst du uns das kurz erläutern? Was ist das? Worum geht's da?
Ja, so ein bisschen habe ich es gerade eben schon angedeutet. Also das ist angelehnt an den Herrn Kaluza. Das ist ja so unser lebender Stresspapst, der auch sehr schöne Bücher geschrieben hat. Ich habe es für mich immer mal so ein bisschen anders geordnet. Also ich merke immer wieder, dass wenn Coaches kommen, die wahnsinnig geladen sind mit Emotionen. Die haben ja dann diese Wut in sich, ne? Und Wut, Aggression und so weiter. Da kann ich noch so viel reden, wenn die nicht erstmal abkühlen, ne? Also die Erregung reduzieren, ja? Dann kann ich mit denen nicht arbeiten. Und dann kommen wir auch nicht in die kreative Denkweise. Das wäre also für mich so der erste Schritt, erstmal Abkühlung, ja, weil da bin ich im Problemraum. Und das ist auch etwas, was ich auch immer Leuten mitgebe, wenn du jetzt gerade merkst, dass du getriggert wurdest, nicht sofort darauf reagieren, nicht zwischen Tür und Angel, jetzt, das wollte ich dir schon immer mal gesagt haben und so weiter und so fort. Nein, erstmal zurückziehen und wenn es die Toilette ist, wenn es rausgehen in den Park ist, mal kurz runterkommen und sagen, hey, was ist jetzt, was hat es jetzt gerade bei mir angetriggert, ja? Vielleicht auch eine Nacht drüber schlafen. Ja, und dann bin ich im Lösungsraum. Wenn ich meine Erregung abgekühlt habe, dann kommt das Analysieren. Das ist also der zweite Schritt. Was kann ich jetzt ändern? Wie ist Aufwand und Nutzenabwägung? Ne? Das, was ich eben gesagt habe, ist es Pillepalle und ich erinnere mich nicht mehr jetzt in einem halben Jahr daran. Ne? Und wenn aber jemand sagt, nein, also ich merke, da muss wirklich was passieren. Ich kann das nicht so stehen lassen, weil ich merke, unser Team verfällt dann komplett. Wir brauchen neue Regeln, wir müssen die nochmal auffrischen. Dann ist der dritte Schritt die Aktion. Ne? Also ich muss aus meinem Schneckenhäuschen, aus meinem Grübel Gedanken raus und gebe konstruktives Feedback. Meinem Kollegen oder ich spreche es bei der Leitung an. Ja? Und dann das Annehmen, also dieses ganz bewusste Annehmen. Okay, ich merke jetzt gerade, ich werde nicht gehört, ich werde sehr häufig nicht gehört. Welche Handlungsoptionen gibt es denn jetzt noch? Also wie würde ich mich langfristiger wohlfühlen? Ja? Und genau da eben halt die Handlungsoptionen, naja, ich guck mal über den Tellerrand hinaus. Vielleicht gibt es einen anderen Betrieb, wo ich vielleicht mit meinen Kompetenzen, mit meinem Wissen vielleicht besser ankomme. Vielleicht ist es jetzt gerade nicht das Richtige, wo ich jetzt hier bin. Ja?
Das ich habe jetzt gerade, als ich dazu gehört habe, mir zwei, drei Notizen gemacht. Also im Endeffekt ist es ja total einfach. Ich muss mir über meine Werte klar werden. Ich muss sie annehmen. Ich muss ab und zu mal locker durch die Hose atmen und nicht gleich aus der Haut gehen. Und dann ist eine klare Kommunikation das A und O und fertig, oder?
Ja, im Prinzip ja. Also ne, wenn es so einfach wäre, genau, wie du es jetzt sehr schön zusammengefasst hast, dann würden wir es ja alle machen. Ja. Wichtig ist, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt der Resilienz, die Selbstwirksamkeit. Aha. Wieder zu erlangen. Also selbstwirksam, aha, ich merke, wenn ich meinen Blick etwas verändert habe, den Fokus auch mal ein bisschen von mir weggenommen habe, plötzlich erscheint mir diese Situation, meine Wahrnehmung wird tatsächlich anders. Ja, und das ist ja ein ganz klarer Kern der Resilienz, diese Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist sozusagen ein emotionales Gefühl. Ich kann etwas alleine Kraft meiner Wassersuppe, meines Handelns, also ansprechen, reflektieren, meine Werte, kann ich in der Welt etwas verändern. Ja, und genau da hinzukommen, das ist ein Training. Zuerst ist mir etwas bewusst, aber dann muss ich es auch wirklich in meine innere Haltung mitnehmen und diese innere Haltung wird zu anderen Verhaltensweisen und der Witz ist, sobald ich mich anders verhalte, bekomme ich von der Außenwelt eine andere Reaktion, die ich vielleicht bis dato nicht hatte, weil ich auf meinen Werten, auf meinen Gedanken, es muss doch so und so sein, die ich dort gar nicht erleben konnte. Und das ist auch etwas, was Coaches, wenn sie länger bei mir im Prozess sind oder auch Führungskräfte, die dann sagen, Mensch, das hätte ich mir jetzt aber nicht gedacht, ne, dass wo wir jetzt mal in einem halben Jahr stehen, weil ich habe mich verändert. Aber begonnen habe ich erstmal mit meiner Denkweise und bin nicht einfach verbissen auf meinen Denkweisen, auf meinen Fokus habe ich nicht beharrt, sondern ich habe ihn ein bisschen verrückt und plötzlich ist die Wahrnehmung anders und plötzlich reagiert auch die Außenwelt anders auf mich. Das ist nochmal ein ganz, ganz schöner Prozess, den man da erleben kann.
Und das ist ein ganz wunderbarer, wunderschöner Schlusssatz gewesen. Yvonne, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich finde es immer ganz toll, wenn ich auch
so... Jojo, lässt du mich vielleicht noch eine ganz kurze, wenn, ne, vielleicht
bitte,
können wir da noch...
Bitte, ne, wir haben Zeit.
Okay, ich möchte noch gerne, also da gäbe es eigentlich noch so viel dazu zu sagen, aber für mich ist so ein Satz damals auch für mich ganz wichtig gewesen, wie ich da so mich reingearbeitet habe. An sich ist nichts weder gut noch böse. Das Denken macht es erst dazu. Und das ist kein Satz von mir, sondern William Shakespeare, der Dichter, hat es gesagt. Und ich setze einfach immer noch mal was dazu. Ja. Unsere Bewertung, unsere Abwertungen, ja, dem Gegenüber vielleicht, das macht es erst dazu. Aber vorher ist alles neutral. Und auch ganz wichtig, die Verantwortung zu übernehmen. Also die Entscheidung zu treffen, lasse ich mich jetzt ärgern oder nicht. Das Außen ist nicht daran schuld, dass ich ein Magengeschwür bekomme. Nicht der Kollege, nicht die Firma, nicht das Finanzamt, nicht der Lehrer von meinen Kindern, nicht der Fußballtrainer von XY meiner Mannschaft, der ja schon wieder und so weiter. Wir geben oftmals zu viel Verantwortung ins Außen ab, sondern Verantwortung, Entscheidung, will ich mich jetzt darüber verändern? Bringt es jetzt etwas, dass ich mich jetzt darüber aufrege oder nicht? Weil, und das ist etwas, was ich auch gerne meinen Coaches mitgebe, wenn du dich schwarz ärgerst, ja, dann kriegt es derjenige, über den du dich ärgerst, ja oftmals gar nicht mit. Der sitzt auf der Terrasse mit seiner Familie, trinkt einen schönen Tee, schönen Kaffee, erfreut sich seines Lebens und weiß gar nicht, dass du so viel Lebensenergie ihm gerade zuschiebst. Der hat nicht das Magengeschwür, sondern du hast es. Also, auch ganz wichtig immer den Zuhörern, es ist ein Bumerang, wenn ich mich und ne, nicht einmal ärgern, das ist okay, ja, aber wenn ich in diesen Groll reinkomme, dann tut es mir am wenigsten gut. Der Gegenüber, der wird sein Leben ganz normal so leben. Ich brauche also gar keinen Ärger auf ihn zu haben. So, das ist nochmal, wo viele dann auch nochmal zuhören und sagen, stimmt.
Ja,
ich ärgere mich, ja.
Es ist so einfach, den Groll abzuschieben. Ich glaube, das ist es halt häufig, ne? Dass man ganz da sitzt und sagt, die anderen sind halt schuld. Ich mache ja alles richtig.
Korrekt, ganz genau. Und da wieder die Eigenverantwortung. Und das ist auch ein Kern des Resilienztrainings, ja. Mentales Management und wieder brutal die Verantwortung für seine Ergebnisse im Leben übernehmen. Ja? So, die geben wir gerne an den Arzt und nach außen hin ab. Die sollen doch mal bitte tun. Der Chef muss doch jetzt mal hier ein Machtwort sprechen. Nee, muss er gar nicht. Ne? Also erstmal muss ich und dann kann man weiter gucken, wie es läuft. Ich glaube, das war mir jetzt nochmal wichtig.
Erstmal muss ich und dann kann man weiter gucken. Es ist auch ein schönes Schlusswort. Okay. Yvonne, vielen lieben Dank. Es war eine ganz, ganz tolle Stunde mit dir. Ich glaube, wir haben alle, die zugehört haben und auch ich, wahnsinnig viel mitgenommen. Und vor allem, es ist so einfach eigentlich. Man muss sich nur trauen, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Ja, und konsequent dranbleiben. Nicht einmal sagen, ach, mache ich jetzt mal morgen und dann vergesse ich es wieder. Ja. Sondern wenn sich Gewohnheiten, Denkgewohnheiten verändern sollen, dann muss ich dranbleiben. Und ja, genau. Das wünsche ich den Zuhörern.
Wir bleiben dran. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Gerne. Vielen Dank, Jojo, für das schöne Gespräch.